HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Der Name klingt nach Ankommen, Anker werfen und bleiben. Bundesinnenminister Seehofer von der CSU hat aber etwas ganz anderes im Sinn.
Anker heißt Ankunftszentrum, Entscheidungszentrum, Rückführungszentrum.
Ankern, das ist kinderleicht, oder? Einfach Anker ins Wasser werfen und fertig. Aber mal ehrlich, so mancher Skipper ist mit dem Eisen in seinem Ankerkasten in inniger Hassliebe verbunden.
Das ist ein slippender Anker. Langsam, aber sicher rutscht das Grundeisen durch den sandigen Boden. Und genau das sollte es eigentlich nicht tun.
Wie groß sollen die Einrichtungen sein? Wie lange sollen die Menschen eigentlich wirklich am Ende maximal drinbleiben müssen? Schließe ich die Lager ab? Ich nenne sie mal so. Was schwebt ihm eigentlich vor? Das wissen wir ja alles nicht.
Der Anker allein gibt noch keine Haltegarantie. Das Ankergeschirr muss auf das Boot abgestimmt und in gutem Zustand sein.
Wenn Sie eine Einrichtung haben, womöglich mit 1.500, 2.000 Menschen, überwiegend junge Männer ohne Bleibeperspektive nach wenigen Wochen, weil der Rest dann verteilt wird. Das sind Einrichtungen, ich weiß nicht, wer die haben möchte in seinem Landkreis.
Das, was zu tun ist, machen wir. Das, was in einem Ankerzentrum zu tun ist, geschieht modellhaft in Gießen schon lange. Und dabei bleibt's.
Sagt der hessische Ministerpräsident Bouffier und spricht damit für viele andere Bundesländer. Vorerst nur in Bayern gingen heute sogenannte Ankerzentren an den Start. Neuartige Einrichtungen für Flüchtlinge, von denen viele unter Lebensgefahr über das Meer kamen. Ausgerechnet Anker. Bildhaft steht der Anker für Treue und Hoffnung. Aber wessen Hoffnung soll da eigentlich geweckt werden? Im Falle der heute eröffneten Zentren ist Anker eine besondere Art von Abkürzung für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung, Rückführung. Da hat man sich viel Mühe gegeben. Bis zu 40 solcher Ankerzentren würde Bundesinnenminister Horst Seehofer gerne in Deutschland installieren. Dabei gibt es bereits ähnliche Unterkünfte in allen Bundesländern. Auf Treue und Hoffnung. Willkommen im Ankerzentrum haben wir heute getitelt und wollen fragen, was bringen die neuen Zentren? Soll dieser Anker dazu dienen, Passagieren zuverlässige Perspektiven zu bieten oder soll er nur den Anschein erwecken, der Berliner Hafenmeister würde sicher navigieren? Und weiß der eigentlich, welch kompliziertes Manöver das Ankern in der Bootsrealität ist? Welche Tücken hinter diesem launigen Begriff stecken, mit dem hier Politik gemacht wird? Das Meer und die Schifffahrt taugen von jeher als Metapher für Sehnsucht, Ferne und Gefahr, in der der Anker, ja, so ist es auch in der Schifffahrt, in der Not Halt geben kann, der Rettungsanker. Und so beschrieb das Daniel Defoe in Robinson Crusoe.
Am sechsten Tage unserer Fahrt kamen wir auf der Reede von Yarmouth an. Da wir Gegenwind und stilles Wetter hatten, waren wir seit dem Sturm nur wenig vorwärts gekommen. Hier mussten wir vor Anker gehen. Und hier lagen wir nun, weil der Wind immer noch uns entgegen, will sagen aus Südwest stand, 7 oder 8 Tage lang. Mittlerweile kamen noch viele andere Schiffe von Newcastle her auf dieselbe Reede, in der die Schiffe gewöhnlich auf guten Wind stromaufwärts warteten. Wir hätten jedoch nicht so lange gelegen, sondern wären mit der Flut stromaufwärts gerückt, wenn nicht der Wind sehr stark und nach 4 oder 5 Tagen noch viel stärker geblasen hätte. Da indessen diese Reede für so gut gilt wie ein Hafen und der Ankergrund vortrefflich und unser Ankergeschirr sehr stark war, so versahen sich unsere Leute nicht der geringsten Gefahr, sondern verbrachten ihre Zeit nach Seemannsweise mit Schlafen und Lustbarkeit. Aber am 8. Tage morgens wurde der Wind noch stärker, und wir hatten alle Hände voll zu tun, um unsere Marsstängen niederzuholen und alles dicht und fest zu machen, damit das Schiff so ruhig wie möglich vor Anker läge. Um Mittag stieg die See sehr hoch. Unser Schiff tauchte vornüber, etliche Seen schlugen über das Deck und wir dachten 1 oder 2 Mal, unser Anker sei losgerissen, worauf unser Kapitän den Notanker ausbringen ließ, sodass wir nun vor 2 Ankern vorauslagen.
Der Anker oder auch 2, hilfreich in großer Not bei Robinson Crusoe. Jochen Rieker, Chefredakteur des Seglermagazins Yacht, guten Tag.
Hallo.
Da hören wir schon, bei stürmischer See kann oder muss man ihn auswerfen, um nicht abgetrieben zu werden. Braucht man also?
Ja, unbedingt. Ist übrigens auch bei vielen Regatten, Hochseeregatten sogar vorgeschrieben und oftmals nicht nur einer, sondern so wie es gerade im Beitrag anklang, auch ein zweiter, denn der eine kann verloren gehen oder er kann eben nicht ausreichen in der Haltekraft. Also es ist ein ganz essentielles ein ganz essentieller Ausrüstungsgegenstand für Fahrtenjachten.
Was macht denn einen guten Anker aus?
In erster Linie, dass er zuverlässig hält, das ist ja eigentlich seine Aufgabe. Das ist aber nicht ganz trivial, denn die Ankergründe, also das, was man am Meeresboden vorfindet, ist oft nicht unmittelbar einsehbar. Es ist auch nicht komplett in Karten, in Seekarten erfasst und dokumentiert. Das kann Gestein sein, es kann sehr harter Sand sein, wo es schwierig ist, dass der Anker mit seinen Fluken überhaupt eindringt. Es kann auch Matsch sein, da kommt man gut rein, aber der hält dann nicht so stark. Also er muss in möglichst vielen unterschiedlichen Ankergründen sich eingraben und sicher halten.
Und was macht den so interessant an sich? Also was kann man mit Anker, außer sich in der Not retten, wie eben gehört, was ohne nicht geht?
Eigentlich ist der Anker für Segler ein Synonym für Natur und Freiheit, denn ganz anders als im Hafen, wo man dicht an dicht liegt, Boot an Boot, eigentlich fast Rumpfwand an Rumpfwand, hat man in der Ankerbucht, auch in beliebten Ankerbuchten in der Regel, sehr viel mehr Abstand zu den Nachbarn. Manchmal, wenn man außerhalb der Saison segelt oder unter der Woche, ist man auch ganz alleine. Das heißt, Ankern verbinden Segler eigentlich mit der Romantik einer lauschigen Nacht, in der Regel bei sehr ruhigem Wind, weil dann eigentlich auch die meisten überhaupt nur die Lust verspüren, sich an diesen Haken zu hängen. Das ist eigentlich so das Bild, das man mit dem Ankern verbindet. Die Ruhe, der Frieden, dass man von Insekten nicht gebissen wird, weil die einen gar nicht finden da draußen, dass eine leichte Brise weht, dass die Sonne langsam am Horizont verschwindet und der nächste Tag früh beginnt.
Sie machen Lust, gleich loszureisen, so wie Sie das erzählen. Bleiben wir trotzdem noch mal kurz bei der Technik. Wie gibt denn der Anker eigentlich Halt? Sie haben eben schon mal gesagt, dass er sich eingreift. Wie geht das?
Ja, also Ankern setzt voraus, dass man das Schiff möglichst in die Windrichtung, mit dem Bug in die Windrichtung legt. Das ist, solange man eine Maschine hat an Bord, kein Problem, weil man dann das Boot relativ frei positionieren kann. Dann muss man das Boot zum Anhalten bringen, nimmt in der Regel, legt den Leerlauf ein und in diesem Moment bringt dann entweder der Skipper, wenn er beides alleine tun muss, wenn er alleine an Bord ist, oder ein Crewmitglied den Anker aus, und zwar nicht 50 Meter Kette auf einen Haufen, sondern möglichst so, dass wenn der Anker den Grund berührt, das Schiff schon ein bisschen Fahrt nach Achtern hat, also nach rückwärts, und dann nicht die ganze Kette auf einen Haufen gelegt wird, sondern schön in einer langen Spur hinter den Anker. Und damit das Ganze dann auch hält, muss man die Fahrt zu einem bestimmten Zeitpunkt aufstoppen. Das heißt, man lässt nicht mehr Kette oder Leine ausrauschen. Man stoppt das Schiff auf. Und durch diesen Stoppprozess, durch diese Kraft, die da entsteht, durch diese Zugkraft, bringt man dann den Anker dazu, dass er sich mit seiner Spitze und mit den Flunken möglichst komplett eingräbt.
Das hört sich jetzt noch, sag mal, übersichtlich an. Schon irgendwie ist es nicht so ganz einfach, aber es hört sich so an, als wäre das zu schaffen. Aber ja. Tatsächlich weiß ich doch, wenn ich da an Deck bin, auf dem Boot, gar nicht unbedingt, wo der Anker jetzt gelandet ist. Wie kann man das sicherstellen?
Ja, also idealerweise ankert man gerne in relativ flachem Gewässer, idealerweise auf klarem Wasser, wo man auch und Sanduntergründen, wo man auch sieht, was unter einem ist und wo der Anker zu liegen kommt. Es gibt aber Ankergründe, die sind 15 Meter tief und da ist es dann schon sehr dunkel unten. Auch in der blauen Adria hat man dann keine Grundsicht mehr. Genauso schwierig ist es, wenn es nur 5 Meter tief ist auf bewachsenem Untergrund. Und das macht die Schwierigkeit aus, dass man im Prinzip auf sein Gefühl, auf Peilungen angewiesen ist, um zu gucken, liegt der Anker sicher, hat er sich komplett eingegraben, hält er das Boot zuverlässig. Man hat also nicht die unmittelbare optische Kontrolle, es sei denn, man zieht eine Taucherbrille auf, springt über Bord und taucht darunter.
Muss das richtig kontrollieren. Also einfach Anker auswerfen und sagen, wird schon gut gehen, funktioniert nicht. Man muss das Ganze im Blick behalten, zum Beispiel auch, wenn da noch andere Boote sind. Also das Umfeld muss man sich auch gut angucken, nicht nur den Untergrund, wo der Anker dann landet. Kann ja sein, da sind noch andere, die ankern. Wie kann ich sicherstellen, dass man sich dann nicht verheddert?
Ja, Also auf jeden Fall auf einen ausreichend großen Abstand achten, solange das möglich ist. Und wenn es eng zugeht, dann und eine stabile Windrichtung zu erwarten, das kann man natürlich das Boot zusätzlich auch noch sichern mit dem Heck, mit über Landleinen. Das wird dann aber erst recht kompliziert, weil dann hängt man ja nicht mehr nur an einer Kette, an einem Seil, sondern ist an zwei Punkten aufgehangen. Bringt einerseits mehr Stabilität, man dreht sich da nicht so sehr um den Anker, bringt aber auch den Nachteil, dass wenn in der Nacht der Wind dann beispielsweise drehen sollte, was häufig der Fall ist, weil sich die Thermik umkehrt, dass man dann wirklich ins Schwitzen kommt. Und notfalls auch die Ankerbucht verlassen muss.
Das muss man ja natürlich aber auch merken, Herr Rieker. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, Anker ist geworfen, die Sache wird schon gut gehen, sondern man muss tatsächlich Wache halten, Tag und Nacht. Das ist ja nicht so attraktiv, wenn man zum Beispiel als Pärchen unterwegs ist, oder?
Ja, faktisch ist es sogar vorgeschrieben, die Ankerwache ist Pflicht, weil ein Schiff vor Anker immer noch als ein Schiff in Fahrt gilt, rein rechtlich. Das heißt, man muss zumindest in gebührenden Abständen sicherstellen, dass das Schiff nicht auf Drift gegangen ist. Das kann dadurch erfolgen, dass man die ganze Nacht wechselweise im Cockpit verbringt und beispielsweise alle 2-3 Stunden sich ablöst. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Das ist die erste halbe Stunde ist lustig, die zweite halbe Stunde geht noch. Dann wird es meistens kühl und langweilig und man nickt eh ein. Also wenn man nur alleine oder zu zweit an Bord ist, ist es mühsam. Aber ja, das ist nicht nur wichtig, um überwachen zu können, was das Boot macht und der Wind, sondern es ist auch vorgeschrieben.
Das ist also tatsächlich so, dass die Assoziation, mit der da wahrscheinlich ja auch politisch gespielt wird, eben Treue und Hoffnung ist. Tatsächlich, wenn Sie so erzählen, scheint mir aber doch der sichere Hafen das sicherere, weil es ja auch schon in der Formulierung sich anbietet. Ist das Ankern also gar nicht so beliebt?
Es ist auf jeden Fall nicht sehr üblich. Die meisten Fahrtensegler ankern, wenn dann für einen Badestopp am Nachmittag und fahren abends dann doch wieder in den Hafen, eben weil man dann an 4 Punkten in der Regel fest verankert, fest vertäut ist. Und im Hafen kann man natürlich auch bei einem Sturm ein Schiff beschädigen oder kann sich ein Schiff losreißen, aber die Gefahr ist ungleich geringer. Und in der Regel ist es eben auch so, dass ein Hafen von einer Hafenmauer oder Mole umgeben ist und das Wasser viel glatter ist, auch wenn der Wind auffrischen sollte. Also dieses Bild vom Anker verbindet auch der Segler tatsächlich mit einer Hoffnung auf Sicherheit und Treue, aber nicht mit der Gewissheit.
Wer mit Ankern hantiert, braucht also viel Erfahrung und Umsicht und es kann jede Menge schiefgehen, sagt Jochen Rieker, Chefredakteur des Segler-Magazins Yacht. Ganz herzlichen Dank.
Gerne, danke.
Wenn die Ankerstricke brechen, denen du zu sehr vertraust, oft dein Glück so sicher schaust, zornig nun die Wogen sprechen. O, so lass das Schiff den Wogen, Mast und Segel untergehen, lass die Winde zornig wehen, bleibe dir nur selbst gewogen. Von den Tönen fortgezogen wirst du schönere Lande sehen. Sprache hat dich nur betrogen, der Gedanke dich belogen. Bleibe hier am Ufer stehen.
Ankerlyrik, Trost von Ludwig Tieck. Auf Treue und Hoffnung, willkommen im Ankerzentrum der Tag in HR2 Kultur. Die Schifffahrt und alles, was mit ihr zusammenhängt, ist, seitdem es sie gibt, symbolisch von hoher Bedeutung. Der Anker gehört wie anderes Seegerät zu den Attributen des römischen Gottes Neptun, findet sich auch auf heidnischen und christlichen Grabinschriften, besonders bis ins 4. Jahrhundert, nicht nur als Erkennungszeichen für Fischer und Seefahrer. Noch heute ist der Anker das traditionelle Motiv für Tattoos, bei Männern und Frauen übrigens. Auch als Hautschmuck ist er offensichtlich sehr vielseitig wandelbar und das macht ihn beliebt. Jeder kann draus machen, was er möchte. Und das tun auch Literaten und Philosophen.
Der Mensch führt sein Leben und errichtet seine Institutionen auf dem festen Lande. Die Bewegung seines Daseins im Ganzen jedoch sucht er bevorzugt unter der Metaphorik der gewagten Seefahrt zu begreifen. Das Repertoire dieser nautischen Daseinsmetaphorik ist reichhaltig,
schrieb der Philosoph Hans Blumenberg und zählte auch die Ankergründe zur unentbehrlichen Daseinsmetaphorik. So dichtete der naturalistische Schriftsteller Karl Hauptmann kurz vor Ausbruch der Kriegsstürme von 1914:
Die Seele sehnte sich nach der Dauer, nach dem Festgefügten, sehnte sich nach dem, was unverbrüchlich Ankergrund und Halt.
Das Bild des unverbrüchlichen Ankergrunds enthält bereits das Changieren zwischen Festigkeit und Stabilität sowie dem Unsicheren und Prekären, das allem beiwohnt, das mit dem Meer zu tun hat. Denn das Meer steht metaphorisch nach wie vor auch für Unsicherheit, bewegten Wellengang, Schiffbruch und Gefahr. Neben dem festen Verteuen am Kai ist der Anker das Einzige, das dem Schiff Halt geben kann. So ist es durchaus logisch, dass der Anker in der christlichen Tradition für Hoffnung steht. Denn dass er das Schiff verlässlich verankert und es den Sturm übersteht, ist angesichts eines unberechenbaren Elementes keineswegs sicher. Doch in der Geschichte der Schifffahrt hat sich das Bild des Ankers als Hort von Sicherheit und Stabilität festgesetzt. Nach dem Motto »Wird schon halten«. In Robinson Crusoe schrieb Daniel Defoe:
Sobald die sieben Mann an Land gegangen waren, hatten die drei in dem Boot Befindlichen dieses eine geraume Strecke weit vom Ufer abgesteuert und sich dort vor Anker gelegt, um auf die anderen zu warten. Damit aber war es für uns unmöglich geworden, an das Boot zu gelangen.
Wenn etwas vor Anker liegt, dann bleibt es in der Regel auch dort und trotzt allen Strömungen, die das Schiff abtreiben wollen. Das Vertrauen in die Stabilität von Anker und Ankergrund war in der bürgerlichen Gesellschaft derart ausgebildet, dass Goethe am 16. Januar 1818 an Antonia Brentano schreiben konnte:
Da mein Bürgerschifflein leider nicht reichlich beladen den Anker lichtet, so ist es sehr liebenswürdig, dass die Freundinnen mit dem Tüchlein winken, um den Scheidenden zu erinnern, dass das Beste zurückbleibe.
Goethe in seinem kleinen Bürgerschifflein geht noch sicher davon aus, dass Anker ausgeworfen und gelichtet werden, in schönster Regelmäßigkeit, sodass die Schifflein risikolos beladen werden können. Doch wo bleibt das Prekäre des flüssigen Elementes? Was ist mit den Strömungen, Winden und Widrigkeiten auf See und im Hafen? In der säkularen Symbolik steht der Anker für Treue. Doch selbst hier ist das Unsichere und Prekäre des Elementes präsent. Wer Treue sagt, denkt Untreue immer mit. Wer einen Anker besitzt, muss immer damit rechnen, dass die Strömung einmal siegen kann. Selbst der Anchorman in den Medien soll die Treue der Zuschauer garantieren. Aber niemand garantiert ihm, dass ein Shitstorm ihn nicht irgendwann mal aus den Ankergründen reißt. Joseph Conrad schrieb nicht nur metaphorisch über Anker und Ankergründe. Er verstand als langjähriger Angestellter der Handelsmarine wirklich etwas vom Metier. In Herz der Finsternis schrieb er:
Die Nelly, eine seetüchtige Segeljacht, schweute ohne das leiseste Flattern der Segel vor ihrem Anker und ruhte aus. Die Flut hatte eingesetzt, es war nahezu windstill, und da wir stromabwärts sollten, war weiter nichts zu tun, als sich zu gedulden und den Gezeitenwechsel abzuwarten.
Die Yacht liegt eben nicht einfach vor und mit ihrem Anker zusammen da. Sie schweut. Das heißt, sie bewegt sich, dreht sich hin und her, oft innerhalb eines Kreisbogens, um die Bewegungen der Elemente des Wassers und des Windes aufzufangen und auszugleichen. Das Schwoien vereint dabei das Stabile und das Prekäre, das Stabile des Ankers und das Unsichere eines Ankergrundes mit Wind und Wetter. In Tidengewässern mit vielen und gefährlichen Strömungen werden sogar zwei Anker empfohlen.
Marius Galaber auf literarischer Kreuzfahrt. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Guten Tag.
Guten Abend.
Nicht nur der Anker, wie wir gehört haben, die Metaphorik der Seefahrt insgesamt ist ein Füllhorn für Literaten. Was macht Sie denn so dankbar?
Es ist, glaube ich, die Abgründigkeit des Bildes. Sie haben ja gerade einige wunderbare Passagen aus der Hochliteratur zitiert. Ich bin, obwohl älteren Semesters, bereit, mich auch auf die erotischen Assoziationen einzulassen. Im Französischen etwa ist ja das Wort für Mutter dasselbe vom Klang her wie das Wort für Meer. Und wer also einen Anker hineinwirft in die Mutter oder in die Frau, die Mutter werden kann, oder eben den Anker in das Meer wirft, der hat immer auch sozusagen eine erotische, phallokratische Hintergrundsemantik im Kopf. Aber ich denke, insgesamt ist diese Metapher unglaublich überzeugend und verführerisch, dass man nach einem bewegten Leben auch ein Liebesleben mit Höhen und Tiefen, hohen Wellen und tiefem Abstürzen dann eben wirklich im Eherhafen ankommt, dass man dann eben vor Anker gegangen ist und ein festes Koordinatensystem gefunden hat.
Das zeigt aber auch schon, es gibt in dieser Metaphorik so ein paar gefährliche oder sagen wir mal Untiefen, was bei den Ankerzentren ja auch schon schon zu spüren, ist auch schon in den ersten Gesprächen. Diese Ankerzentren, da wurden eben heute jetzt die ersten in Bayern eröffnet, Anlass für unsere Sendung. Und wenn man sich dieser Meeresmetaphorik bedient, dann liegt ja in dieser Vielfalt durchaus auch eine gewisse Gefahr. Ist es nicht auch immer ein Risiko?
Es ist ein Risiko. Die Begriffe selbst und die Wortfelder und Bildfelder selbst sind ja von ganz eigentümlicher interner Widersprüchlichkeit. Die verbreitete Wendung, das Boot ist voll, ist ja in sich selbst mit Verlaub einigermaßen idiotisch. In der Regel meint man damit ja dann, dass der Kontinent Europa, das Festland, schon voll genug ist und keiner mehr in Europa reinpasst. Dabei ist es ja ersichtlich so, dass in der Tat völlig unmetaphorisch das Boot voll ist, nämlich das Boot mit den Flüchtlingen, die da zu ersaufen drohen im Mittelmeer. Und genauso eigentlich ist ja der Begriff des Ankerzentrums, mich wundert, dass noch keiner darüber aufgeschrieben hat, in sich widersprüchlich. Anker heißt ja eben, wir hatten das ja schon, dass man vor Anker geht, dass man angekommen ist, dass man festen Boden unter den Füßen hat, dass man im Hafen ist und nicht mehr aus weitem Meer zurückgetrieben werden muss, wenn man das nicht will. Ankerzentrum ist ein idiotischer Begriff. Warum? Weil er ja das Gegenteil meint. Hier seid ihr für kurze Frist und wir sorgen dafür, dass er möglichst schnell wieder abhaut. Schon diese Begrifflichkeiten, das Boot ist voll und Ankerzentren, sollten nicht bloß, denke ich, Philologen zu denken geben.
Es gibt aber auch durchaus andere von Ihnen geschätzte Politikwissenschaftler oder Theoretiker. Die Frankfurter Schule hat sich auch bei der Schifffahrtsrhetorik bedient. Mit dem Festmachen können auch andere was anfangen.
Ja, das war so ein Begriff, als ich ein junger Mann war. Ich werde ganz sentimental, ein Lieblingsbegriff, etwa so im Umkreis und Habermas, dass man gesagt hat, wir machen das Problem fest im Kategoriensystem und im Analysesystem, etwa von Kommunikation oder von Emanzipation. Festmachen war eben wirklich, dass man nicht wie die frivolen Franzosen hin und her driften wollte mit dekonstruktiven Überlegungen, sondern dass man feste Grundsätze hatte. Ein Lieblingsbegriff war ja auch quasi transzendental. Oder dass man eben wirklich so eine Letztfundierung hinkriegen könnte. Das ist im Rückblick heute einigermaßen ironisch, stellt sich das dar und ist es zu verstehen. Aber dieses Letztfundament, dieses quasi Transzendentale, dieser feste Boden, diese Selbstgewissheit, Fundamentum in Concussum, das war gerade so in der späten Frankfurter Schule, also nicht bei Adorno, sondern eben bei Habermas, um bei großen Frankfurtern zu bleiben, ein ganz, ganz festes Bild. Es hätte gelangt, eben schon einen anderen großen Frankfurter, eben Goethe, zu zitieren, um zu verdeutlichen, wie heikel das Unternehmen ist, ein festes Fundament zu finden für alle möglichen Probleme, die man festmachen kann, indem man Anker wirft.
Da ist aber auch wieder das Spiel mit den Gegensätzen, also dieses Scheuen, wie wir es eben hatten, oder Driften und das Festmachen, Anker werfen, also das ist genau das, was die See hergibt oder die Schifffahrt.
Ja, sie hat natürlich das große Versprechen in sich, dass es ein Jenseits des Meeres, also das Festland gibt, wo man dann eben wirklich verlässlich, ohne dass der Boden schwankt, das ist ja dann die ultimative Katastrophe, dass es ein Erdbeben gibt. Was macht das Erdbeben? Es macht aus dem Festland ein Meer. Und das ist das, was uns alle sozusagen ultimativ bedroht. Und das große Versprechen von Politik oder von Theorien ist ja, dass wir mit unserem unsicheren Boot eben endlich in dem Hafen ankommen, dort festmachen können und dann wissen, wie sich etwas wirklich verhält. Man muss kein großer Philosoph sein, um erfahren zu können, dass dieses Versprechen ein Versprecher ist. Es gibt keine ultimativen Letztfundamente, die für ewig gelten.
Aber der Christ kennt dieses Versprechen auch gut, nicht zuletzt aus dem Adventschoral, es kommt ein Schiff geladen, der ja auch irgendwann vor Anker geht.
Ja, das ist ja die wunderbare christologische Metapher. Der Anker haft auf Erden, nun ist das Schiff an Land, das Wort soll Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Das ist, glaube ich, auch bei Leuten, die nicht mehr sehr christlich sozialisiert sind, immer noch in den Ohren drin. Da haben wir wirklich wirkungsmächtig in diesem Choral die Schiffs- und Meeresmetaphorik eben kombiniert damit, dass das Wort Fleisch wird, also aus einem losen Versprechen, die Worte verfliegen, wird ein festes Versprechen. Dieses Fleisch, das können wir in der Eucharistie im Abendmahl verzehren, das ist sinnlich gewiss erfahrbar. Und dann haben wir eben die großartige Metapher, dass Jesus Christus selbst derjenige ist, der Anker auf Erden. geworfen hat. Also Gott ist aus himmlischen Gefilden gekommen und in Jesus Christus ganz Mensch geworden. Vielleicht die pathetischste Ankermetaphorik, die wir in unserer Kulturtradition kennen.
Seefahrts- und Meeresmetaphorik. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Auf Treue und Hoffnung. Willkommen im Ankerzentrum der Tag in HR2 Kultur.
Dort bläht ein Schiff die Segel. Frisch saust hinein der Wind. Der Anker wird gelichtet, das Steuer flugs gerichtet, nun fliegt's hinausgeschwind. Ein kühner Wasservogel kreist grüßend um den Mast, die Sonne brennt herunter, manch Fischlein blank und munter umgaukelt keck den Gast. War gern hineingesprungen, da draußen ist mein Reich, ich bin ja jung von Jahren, da ist's mir nur ums Fahren. Wohin? Das gilt mir gleich.
Den jungen Schiffer schickt Friedrich Hebbel auf See. HR2 der Tag. Ein neues Konzept zur Flüchtlingsunterbringung soll es geben, so steht es im Koalitionsvertrag. Abläufe sollen einfacher, Wege kürzer, Verfahren schneller werden. Und auf einmal war da dieses Wort, Ankerzentrum. So sollen die Einrichtungen jetzt heißen. Das ist der Anlass für diese Sendung, in der wir bis hierhin assoziativ zum Anker hinabgetaucht sind. Jetzt wollen wir die Politik beim Wort nehmen. Wir haben uns gefragt, wie kam es eigentlich zu dieser Bezeichnung? Ankerzentrum. Ist sie das Ergebnis der langfristigen Kommunikationsstrategie eines Politikberaters oder doch Zufallsidee beim fröhlichen abendlichen Brainstorming am Kneipentisch? Dagmar Pepping ist der Sache auf den Grund gegangen.
Der Begriff hat es in kürzester Zeit nach oben auf der Nutzungsskala im Regierungsviertel gebracht.
Ankerzentren.
Ankerzentren.
Ankerzentren. Anker. Fünf Buchstaben prägen die innenpolitische Diskussion.
Anker heißt Ankunftszentrum, Entscheidungszentrum, Rückführungszentrum.
Das Copyright für den Begriff ist nicht eindeutig geklärt. Hat die CSU erfunden? Vielleicht sogar CSU-Chef Horst Seehofer, der neue Bundesinnenminister, höchstpersönlich? Nein, sagt der und nimmt die SPD in sprachliche Mithaftung.
Die Ankerzentren, die ja keine Erfindung des Bundesinnenministers sind, sondern von allen Fachleuten der drei Parteien, CDU, SPD und CSU.
Ausgebrütet während der Sondierungsgespräche für eine erneute große Koalition. Mit dabei Joachim Herrmann. Der bayerische Innenminister, in dessen Bundesland die sieben ersten und bislang einzigen Ankerzentren liegen. Herrmann weist die Vermutung zurück, die Einrichtungen seien als CSU-Wahlkampfschlager für die anstehende Landtagswahl im Freistaat gedacht.
Das hat mit Wahlen in Bayern gar nichts zu tun. Anker ist jetzt auch nicht etwas, das verbindet man ja vielleicht mehr mit der Nordsee und Ostsee, als dass es jetzt in Bayern große Ankerplätze gibt. Wir haben auch wunderbare Seen.
Also das Akronym Anker für Ankunft, Entscheidung und Rückführung landete zunächst schwarz auf weiß im Sondierungspapier, später dann höchst offiziell im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Auch wenn sich die Begeisterung bei den Sozialdemokraten in Grenzen hält.
Ich finde, jetzt sollten auch alle dazu stehen,
ermahnt die Bundeskanzlerin von der CDU. Interessantes Detail: Im Oktober nach der Bundestagswahl, als sich CDU und CSU nach einem schier endlosen Streit in der Flüchtlingspolitik zusammengerauft hatten, fehlte der Baustein Ankunft übrigens noch. Damals einigten sich die Unionsschwestern in ihrem Kompromisspapier darauf, Entscheidungs- und Rückführungszentren zu schaffen, um dort Asylverfahren zu bündeln und zu beschleunigen. Entscheidungs- und Rückführungszentren. Die mögliche Abkürzung ERZ hätte eher nach Härte geklungen als nach Halt und Sicherheit, so wie es bei Anker der Fall ist. Bis zu 1500 Menschen in einer Einrichtung. Für die gesamte Dauer ihres Asylverfahrens maximal 18 Monate lang. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl nutzt dafür übrigens einen anderen Begriff: Massenlager.
Dagmar Pepping über die sprachliche Genese des Ankerzentrums. Je länger man ein Wort anschaue, umso fremder blicke es zurück. So hat es der Schriftsteller Karl Kraus festgestellt. Schauen wir doch noch mal genauer auf das Wort Ankerzentrum mit Professor Olaf Kramer vom Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Guten Tag, Herr Kramer.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wir haben ja in diesen Zusammenhängen jetzt schon allerlei Wortungetüme gehört. Transitlager, Transitzentrum, Transferzentrum, Erstaufnahmeeinrichtung oder Ankunftszentrum, jetzt also das Ankerzentrum. Was verändert die Wortwahl?
Naja, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Politik sehr stark auch ein Kampf um Begriffe ist, nicht? Also man versucht mit jedem neuen Begriff, den man etabliert, eine bestimmte Konnotation auszulösen, eine bestimmte Bedeutung zu formulieren und rüberzubringen. Und diese verzweifelten Versuche, das immer wieder neu zu benennen, offenbaren dadurch auch, dass da offensichtlich ein gewisser Aktionismus vorherrscht oder eine Unzufriedenheit vorherrscht, die dazu führt, dass man nun durch Neubenennungen versucht, etwas zu ändern, einen neuen Impuls zu haben und zu zeigen, dass man politisch jetzt eine neue Linie fährt.
Also so eine Betriebsamkeit einfach zu vermitteln, zu sagen, wir tun was. Jetzt hat man in dem Fall ein Akronym gewählt, also eine besondere Art der Abkürzung. Anker soll stehen für Ankunft, kommunale Verteilung, Entscheidung und Rückführung, auch eine ziemliche Verrenkung. Kann das denn trotzdem Erfolg haben?
Ja, der Begriff des Ankerzentrums ist schon einer, der sich etablieren könnte. Also bei Akronymen ist immer eine große Frage, klingen die oder klingen die nicht? Also wenn ein Akronym Vokale hat und phonetisch irgendwie funktioniert, dann sind die Chancen eigentlich schon mal höher, dass es sich etabliert. Das wäre ja bei Anker gegeben. Nun löst das Ankerzentrum natürlich auch allerlei Assoziationen aus, also was man so mit dem Hoffnung, Treue, also der Rettungsanker zum Beispiel wäre ein Begriff, den wir sprachlich kennen. Also löst eigentlich positive Assoziationen zunächst mal aus. Also ist auch ein Akronym, das so eine gewisse emotionale Wirkung oder Valenz hat. Und dadurch ist es schon etwas, das funktionieren könnte. Was natürlich mit Blick auf das Ankerzentrum sehr stark kritisiert wird, ist, ob die Begriffe oder die Assoziationen, die über den Anker ausgelöst werden, nicht völlig an dem vorbeigehen, was die Menschen im Ankerzentrum erwartet. Also man hat sehr positive Assoziationen eigentlich zunächst mal mit dem Anker. Und ob sich die Ankerzentren für die Flüchtenden wirklich als eine Art Rettungsanker erweisen können und für die Situation verbessern, ist natürlich sehr fraglich.
Es ist ja auch vom Zentrum die Rede und nicht vom Lager. Die Kritiker sprechen von Massenlagern oder Abschiebelagern. Auch das natürlich politische Rhetorik.
Ja, also auch da werden natürlich Begriffe eingesetzt, um damit Politik zu machen. Und in der Tat haben wir bei Lager Assoziationen, die sehr ungünstig sind, weil das nicht nach fairem Verfahren und guten Bedingungen klingt. Und in Deutschland natürlich der Begriff des Lagers auch nochmal in Form des Konzentrationslagers in besonders furchtbarer Weise besetzt ist. Also insofern ist das schon natürlich ungut. Wobei ich das übrigens auch beim Ankerzentrum ganz merkwürdig finde, also wenn man es abkürzt hat, einen AKZ, was auch nicht besonders schön ist. Also insofern durchaus auch ein Begriff, der vielleicht ganz problematische Assoziationen dann auslösen könnte.
Ja, interessant ist ja auch zum Beispiel in Gießen hieß zu Zeiten der DDR-Flüchtlinge diese Einrichtung Erstaufnahmelager. Da hat sich niemand dran gestört. Jetzt Erstaufnahmeeinrichtung oder Ankunftszentrum. Gibt es da auch vielleicht Moden?
Also es gibt schon einen Trend hin zu sowas wie Sprachkontrolle oder Political Correctness. Also ich würde sagen, im Ganzen sind wir schon sensibler geworden im Umgang mit der Sprache und entgegen aller Klage, die man oft hört, so über Verrohung politischer Kommunikation, die so in Social Media stattfindet, muss man sagen, gibt es auch die andere Bewegung einer sehr viel kontrollierteren politischen Sprache, die versucht, Rücksichten zu nehmen und sich zu fragen, was sind eben die Assoziationen oder Konnotationen, die mit bestimmten Begriffen verbunden sind und dann eben auch bestimmte Worte auszusortieren, weil man sagt, die führen in eine Richtung hinein, die wir eigentlich nicht wollen.
Und wo ist da die Grenze zum Euphemismus, zum Beschönigen?
Naja, also das Ankerzentrum würde ich schon auch als Euphemismus verhandeln wollen, denn in der Tat kommen eben dann diese Positionen, die man mit dem Anker hat, ja zum Tragen. Also dieses hoffnungsvolle, sichere, geschützte, was man mit dem Anker verbindet. Insofern ist das schon ein Euphemismus dafür, dass ja diese Einrichtungen eigentlich dazu da sind oder vor allen Dingen deshalb geschaffen wurden und nochmal verändert wurden in ihrem Zuschnitt auch, um die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und im Zweifelsfall auch Menschen, die dorthin geflüchtet sind, schneller abschieben zu können. Also insofern wird da schon ein sehr positiver Begriff eigentlich verwendet oder werden positive Assoziationen ausgelöst, die sich vielleicht nicht so ganz mit dem decken, was dann in so einem Ankerzentrum passiert. Mhm.
Trotzdem frage ich mich in diesem Zusammenhang auch immer, können eigentlich Wörter an sich böse sein? Also sowas wie Asylant oder Ausländer traut man sich ja kaum noch zu sagen, obwohl doch das Wort an sich gar kein Problem ist, oder?
Ja, ist das Wort an sich böse, ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, letztlich hängen Worte und hängt die Bedeutung von Worten natürlich immer an der Art und Weise, wie man sie verwendet. Und man könnte jetzt zunächst mal sagen, ein Wort ist zunächst mal immer neutral. Es ist einfach ja ein Klangkörper sozusagen, der zunächst mal relativ wenig transportiert. Aber durch die Verwendung entstehen dann natürlich bestimmte Bedeutungsräume und entstehen auch wieder diese Konnotationen, entsteht, dass etwas mittransportiert wird. Und wenn eben ein Begriff wie Ausländer sehr stark von Gruppen verwendet wird, die eben jetzt gegen Ausländer sind, dann geben die diesem Begriff Ausländer natürlich eine bestimmte Richtung und einen bestimmten Twist. Und dann kann man sich fragen, wenn man diese Position nicht übernehmen will, die diese Leute vertreten, ob dann Ausländer eben ein guter Begriff ist oder ob Flüchtling ein guter Begriff ist und ob man dann nicht versucht, andere Begriffe zu finden, die eben nicht von bestimmten politischen Gruppen kontaminiert wurden.
Das heißt, ich kann über die Verwendung einer bestimmten Sprache eine Zugehörigkeit zu einer politischen Gruppe signalisieren. Ich kann auch mein Denken dadurch zeigen, indem ich eine bestimmte Sprache verwende. Aber können wir auch, indem wir das dann bewusst nicht tun, das Bewusstsein durch Sprache verändern? Das ist ja eine viel diskutierte und zentrale Frage.
Also ich würde schon sagen, dass Worte in der Politik auch Realitäten spiegeln und erzeugen, nicht? Und insofern kann man schon dadurch, dass man die Sprache ändert, auch das Bewusstsein ändern und die Einstellung zu bestimmten Themen ändern. Die Bedeutung von Begriffen ist dabei natürlich immer auch flexibel und formbar. Es wäre nun durchaus auch möglich zu sagen, Ich versuche einen Begriff im Englischen immer to recapture, also ihn irgendwie wieder für mich einzunehmen. Also wenn man sagt, ein Begriff ist von einer politischen Gruppe sehr stark funktionalisiert worden, kann man natürlich auch ein Gegenprogramm fahren. Das erfordert dann aber halt hohen kommunikativen Aufwand, wenn ein Begriff eben sehr stark von einer Gruppe mit einer bestimmten Bedeutung versehen ist. Wenn Sie das dann drehen wollen in eine andere Richtung, dann müssen Sie halt sehr viel investieren, damit Sie das hinkriegen. Aber das wäre natürlich theoretisch auch möglich.
Das heißt aber eigentlich, muss man vor allen Dingen auch die Sprache immer wieder hinterfragen und schauen, was will jemand mir mit diesem Wort oder mit dieser Wortwahl gerade mitteilen?
Ja, also es ist immer wichtig, da mit kritischem Blick drauf zu schauen und auch den Worten durchaus mal nachzuspüren, also dieser Frage nachzugehen, naja, was transportiert dieses Wort eigentlich für eine Botschaft? Und dann sich die Frage zu stellen, welche Realität steht dahinter? Also suggeriert das Wort vielleicht etwas ganz anderes als das, was sich da in der Realität abspielt?
Sprache kann Realität verändern und Politiker wollen das auch gerne so. Professor Olaf Kramer vom Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen, ganz herzlichen Dank.
Der Anker klirrt, die Landungsbrücke fällt. Wie zaghaft bebt beim ersten Schritt der Fuß. Verworren starrt uns an die neue Welt. Kein Willkommen hallt entgegen uns, kein Gruß. Die Menge um uns aber jauchzt und drängt, in fremder Zunge tönt der Jubel laut. Hier wird der Freund dem Freunde neu geschenkt, dort stürzt in des geliebten Arm die Braut. An seiner Mutter Halse schluchzt der Sohn, wenn niemand sonst, grüßt heimisch Sonnenlicht. Nur uns berührt der Jubel rings wie Hohn, und düster starren wir uns ins Angesicht. Und was so lang betäubt des Meeres Flut, nun bricht es wild hervor im Menschenschwarm. Unnennbar Heimweh beugt den dumpfen Mut. O Gott! Wie sind wir Heimatlosen arm?
Aus der Sammlung Verbannt von Ernst Scherenberg, 1861. Auf Treue und Hoffnung, willkommen im Ankerzentrum der Tag in HR2 Kultur. Ab heute sind die zentralen Anlaufstellen für Flüchtlinge in Bamberg und Zirndorf umbenannt worden zu Ankerzentren. Solche plant Bundesinnenminister Horst Seehofer für ganz Deutschland. Darum diese Sendung. Die Einrichtung der Zentren ist im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD festgeschrieben. Die Umsetzung liegt bei den Ländern. Außer Bayern ist laut Bundesinnenministerium Sachsen bereit, sich mit dem Modellstandort Dresden zu beteiligen und auch das Saarland habe Interesse bekundet. Heißt es, das war's dann auch. Heute gab es keine offizielle Einweihungsveranstaltung für die Ankerzentren, aber es war trotzdem etwas los. In Bamberg zum Beispiel, Carlo Schindhelm berichtet.
Mahnwache vor dem Ankerzentrum in Bamberg. Rund 100 Menschen sind gekommen, haben Transparente mitgebracht wie Refugees Welcome oder Anker macht aus Menschen Zahlen. Ankerzentren, das klinge nach einem sicheren Ort für Bootsflüchtlinge. Tatsächlich ist es eine Abkürzung für Ankunft, Entscheidung und Rückführung, kritisiert Miriam Elsel auf der Kundgebung.
Und genau das ist es, was die Bewohnerinnen und Bewohner hier immer wieder erleben, dass sie hier sind, hat ein Ziel, nämlich möglichst schnell, möglichst viele wieder loszuwerden.
Die evangelische Pfarrerin hat die Mahnwache vor der Bamberger Aufnahmeeinrichtung mitorganisiert. Ein Mann aus dem Iran lebt seit 7 Monaten in der Unterkunft. Er beklagt die Enge. 16 Menschen leben in 4 Bett- und 2-Bettzimmern zusammen in einer Wohnung. Müssen sich zusammen eine Toilette und ein Bad teilen. Für die Sauberkeit sind sie selbst verantwortlich. Hier in diesem Lager haben wir keine Träume mehr. In diesem Lager, das ist für uns das Ende der Welt. Bei den Menschen mit einem abgelehnten Asylantrag ist die Frustration groß. Derzeit leben 1400 Asylbewerber dort. 455 sind ausreisepflichtig. Kommen sie dem nicht nach, droht ihnen die Abschiebung. Immer wieder kommt es auch zu Konflikten in der Einrichtung. Der bayerische Innenminister betont, dass man die Belegung mit Augenmaß durchführe.
Wir haben in den Ankereinrichtungen zum Teil eigene Häuser, nur zum Beispiel für alleinstehende Frauen. Wir bringen Familien mit Kindern auch in der Regel in anderen Häusern unter als die alleinstehenden Männer.
Mit allen für das Asylverfahren wichtigen Behörden vor Ort sollen die Verfahren schneller und effizienter werden. Neben den Ausländerbehörden, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und einer Rechtsantragsstelle des zuständigen Verwaltungsgerichtes soll auch künftig die Bundesagentur für Arbeit in der Einrichtung präsent sein.
Dass neu zum Beispiel in diesen Einrichtungen auch eine Außenstelle der Bundesagentur für Arbeit eingerichtet wird, damit für diejenigen, die anerkannt werden, noch schneller der Integrationsprozess starten kann. Das heißt, jeder, der anerkannt wird, sofort auch gecheckt wird, wer hat eine berufliche Qualifikation, die auf einen entsprechend freien Arbeitsplatz passt in unserem Land.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wolle in den Ankerzentren außerdem eine unabhängige Asylverfahrensberatung ermöglichen. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt derzeit etwa in Bamberg 3 Monate. Weitere Ankerzentren gibt es in Manching, Deggendorf, Regensburg, Zirndorf und Schweinfurt. Die Belegungszahl liegt zwischen 400 und 1500 Plätzen. Eine konkrete Vorgabe zur Größe gibt es nicht.
Carlo Schindhelm über die Eröffnung der ersten Ankerzentren in Bayern. Professor Werner Schiffauer ist Professor für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie und Vorsitzender des Rats für Migration, einem bundesweiten Zusammenschluss von Wissenschaftlern, die sich mit Migration und Integration beschäftigen. Guten Tag, Herr Schiffauer.
Ja, guten Abend.
Ist denn das jetzt wirklich was Neues oder läuft doch vielerorts es schon genauso ab, wie wir jetzt gehört haben?
Also was schon immer so abgelaufen ist, ist die Unterbringung zum Teil in Massenunterkünften. Das war aber dann immer sozusagen eine Notlösung. Bisher hat man eine dezentrale Unterbringung angestrebt. Jetzt mit den Ankerzentren wird die Unterbringung in den Massenunterkünften zur Norm gemacht. Da muss jeder rein. Niemand darf mehr einfach bei Verwandten wohnen oder auch eine freistehende Wohnung beziehen. Also das ist der eine Unterschied. Und der zweite Unterschied, das Leben in diesen Massenunterkünften wird deutlich unwirtlicher gestaltet.
Und der Aufenthalt dort kann länger sein, ne, als vorher.
Der Aufenthalt soll im Prinzip sein, solange wie das Asylverfahren dauert. Das wird sich aufgrund der eigentlich sinnvollen Zusammenlegung der Behörden bei einigen Fällen tatsächlich reduzieren. Also bei klaren Fällen rechne ich tatsächlich mit einer Verfahrensbeschleunigung, also zum Beispiel Flüchtlingen aus Syrien, wo es ohnehin nicht so lange dauert. Bei anderen, komplexer gelagerten Fällen wird es nicht schneller gehen, denn da hängt es nicht an der Nähe der Behörden zusammen, sondern an der Bearbeitung komplexer Sachlagen. Das gilt für Flüchtlinge aus Afghanistan oder anderen Ländern.
Jetzt haben wir ja auch schon in der Sendung gehört, dass viele Kommunalpolitiker oder die Helfer vor Ort, auch unter anderem in Donauwörth in Schwaben, sagen, wir wollen weg von zentralen Unterkünften wegen sozialer Probleme, die sich dann einstellen. Die wünschen sich eher mehr Verteilung. Warum entscheidet dann das Bundesinnenministerium entgegen oder auch die Koalition in dem Koalitionsvertrag entgegen dem Rat der Verantwortlichen vor Ort?
Das Ziel ist eine Abschreckung. ist das Ziel, ein deutliches Signal nach außen zu setzen, dass Flüchtlinge eben nicht willkommen sind in Deutschland. Das Zweite, um so die Zahl der Asylbewerber zu reduzieren. Das Zweite ist, diejenigen in den Lagern möglichst zur freiwilligen Ausreise zu nötigen, die den Asylbescheid negativ erfahren haben, von einer Klage zu entmutigen, sodass sie dann schnell und zügig ausreisen, damit sie die Unwirtlichkeit dieses Lagers nicht länger ertragen müssen. Ein dritter Punkt scheint zu sein, ein Stein im Auge des Innenministeriums war immer die Solidarisierung der Zivilgesellschaft mit den Geflüchteten. Das hat die Abschiebung schwierig gemacht in den letzten Jahren. Die Isolation in den Lagern ist ein gewünschtes Werkzeug, um die Solidarisierung von Zivilgesellschaft in den Initiativen zum Beispiel zu unterbinden.
Und ist ein weiteres Signal vielleicht eben auch nach außen. Wir haben alles unter Kontrolle und jetzt noch besser, weil sämtliche Ämter und Verantwortlichen an einem Ort sitzen sollen?
Ja, das wird suggeriert. Das wird suggeriert, dass wir alles jetzt ein zügiges Verfahren haben. Was wir tatsächlich befürchten, ist, dass in diesem Versuch, Ordnung zu schaffen, noch mehr Unordnung geschaffen wird. Und das macht sich zum Beispiel an den Zahlen derjenigen fest, die in die Illegalität abtauchen. Das heißt, die das Lager dann verlassen und anstelle dieses Betriebs dann lieber sich illegal durch die Gesellschaft schlagen. Das ist der Worst Case, den wir uns vorstellen können, denn illegale Migration bedeutet Schattenwirtschaft, bedeutet Kriminalität, bedeutet mangelnde Gesundheitsvorsorge mit allen drohenden Risiken von solchen Gefahr für die Gesamtgesellschaft.
Aber Sie sagen, das könnte passieren. Ist das denn etwas, was man jetzt schon nachvollziehen kann, Herr Schiffauer? Es gab ja diesen Testbetrieb in Bamberg und Manchingen.
Im Probebetrieb Bamberg und Manchingen schätzt der Bayerische Flüchtlingsrat, dass 30% der Personen abgetaucht sind in die Illegalität. In einem Probebetrieb in der Schweiz, die sowas Ähnliches haben, sind es sogar 60%, wie die Neue Zürcher Zeitung neulich berichtet hat.
Also wenn das stimmt, dann wäre das ja tatsächlich katastrophal, weil man die weder mit Hilfe noch mit Kontrolle dann erreicht. Sie sind in einer ganz anderen Struktur.
Richtig.
Und oder keiner Struktur.
Sorge, dass in der Versuch, Recht und Ordnung zu schaffen, mehr Unordnung produziert wird, als man dann Ordnung schafft.
Und was gibt der Testbetrieb her an Erkenntnissen in puncto schnellere Verfahren und mehr Ansprechpartner vor Ort? Funktioniert das denn? Das wäre ja durchaus wünschenswert.
Eine kleine Anfrage der Abgeordneten Jelpke gezeigt hat sich die Verfahrensdauer nicht wesentlich beschleunigt.
In diesen Testbetrieben, wo man quasi so agiert hat, wie das in den Ankerzentren jetzt passieren soll. Also bis jetzt ist das noch nicht nachvollziehbar, was im Moment das Versprechen ist. Jetzt starten die ja auch jetzt heute erst ihren Regelbetrieb. Würden Sie denn grundsätzlich auch vom Rat der Migration aber sagen, schnellere Verfahren, klare Strukturen, schnellere Wege, das ist durchaus was wir uns auch wünschen?
Ein zügigeres Verfahren ist für alle gut, allerdings, dass das nicht auf Kosten der Gründlichkeit der Überprüfung gehen. Im Augenblick ist es ja so, dass mindestens 30% aller Fälle nicht gerichtsbeständig sind. Das heißt, hier wird ein Entscheid getroffen, der dann von einem unabhängigen Gericht, das eher tatsächlich konservativ in der Regel ist, nicht anerkannt wird. Das ist natürlich eine skandalös hohe Zahl, das muss sich ändern. Hier muss sachgerechter gearbeitet werden, das ändert nichts an der Notwendigkeit der Zügigkeit, die darf aber nicht auf Kosten der Gründlichkeit gehen.
Der Rat für Migration fordert statt eben solcher kurzfristigen Veränderungen wie die Ankerzentren oder zumindest darüber hinaus langfristige Konzepte. Was schwebt Ihnen davor?
Das langfristige Konzept ist Integration. Und hier hat sich tatsächlich gezeigt, dass eine dezentrale Unterbringung das Beste ist. Hier können die Geflüchteten Fuß fassen in der Gesellschaft, sich einfädeln, entweder über Verwandte oder über Solidaritätsnetzwerk aus der Zivilgesellschaft. Sie finden dann auch wesentlich effizienter und schneller einen Arbeitsplatz, als es das BAMF ermöglicht mit den schwerfälligen Strukturen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht seit den 2000er Jahren mit dezentraler Unterkunft. Da war Leverkusen federführend. Das war billiger, das war kein Fremdkörper in der Stadt, das war sozial verträglicher. Das wird jetzt aufgegeben zugunsten einer Politik, die auf Abschreckung setzt.
Hat das was mit Zuständigkeiten auch zu tun?
Ja, es ist immer das Problem, wenn das Innenministerium die Federführung hat. Das Innenministerium ist das Ministerium für Sicherheit und Ordnung. Und hier gibt es weite Bereiche, nicht alle im Innenministerium, aber viele Abteilungen sehen Gesellschaft ausschließlich unter diesem Aspekt an. Für die komplex gelagerte Migrationsproblematik wäre eher ein Integrationsministerium sinnvoll, das dann auch entsprechend ausgestattet ist.
Wo die Sicherheit nicht im Mittelpunkt steht, sondern die Integration, sondern die Sicherheit mitgedacht wird.
Genau.
Professor Werner Schiffhauer, Vorsitzender des Rats für Migration, über den Sinn und Unsinn von Ankerzentren und das, was eigentlich noch passieren müsste. Besten Dank. Und das war der Tag für heute. Wir wollten einen Anker werfen, versuchen zu verstehen, zu ergründen, was die Absicht und was die Folgen der heute in Deutschland zunächst nur in Bayern eröffneten Ankerzentren sind und sein können. Am Tag der Eröffnung muss es bei diesem Versuch bleiben. Klar geworden ist aber, dass die Herausforderung und die politische Absicht auch hinter dieser wunderschönen Seefahrtsmetaphorik nicht verschwinden. Mehr von uns gibt es wie immer unter hr2.de. Die Sendung zum Nachhören als Podcast finden Sie dort. Das geht auch in der ARD Audiothek, die es als kostenlose App gibt. Der Tag, HR2, da finden Sie uns. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend, wohin auch immer es Sie heute Abend treibt.
Ankerlos, 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 alle Mann an die Riemen ran. Segel hoch, Segel hoch, Segel hoch. Segel hoch!